Kuba hat in der Vergangenheit Öl bekommen, vor allem aus Venezuela und aus Mexiko. US-Präsident Donald Trump hat dafür gesorgt, direkt und indirekt, dass aus diesen beiden Ländern gerade kein Öl mehr fließt.
Das hat zu dramatischen Situationen im Land geführt. Jetzt durfte doch ein Öltanker aus Russland durch. Darf man sich darüber freuen? Für die Menschen in Kuba ist das toll. Auf der anderen Seite, russisches Öl finanziert den Krieg in der Ukraine. Die Frage können wir jetzt nicht klären, aber ein paar andere in Sachen Kuba.
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.
Wir erleben gerade an den Tankstellen, was passiert, wenn das Öl knapp wird. Dann wird Benzin teurer in Kuba. Da kann man gerade sehen, was passiert, wenn gar kein Öl mehr irgendwo ist. Ja, seit Januar hat das Land keine Öllieferung mehr bekommen. Dafür hat die US-Regierung mit einer Blockade gesorgt.
Jetzt hat das US-Militär diese Blockade wohl kurzzeitig gelockert. Also jedenfalls so gelockert, dass ein russischer Öltanker an die kubanische Küste konnte. Das könnte die Situation der Menschen im Land jetzt etwas entspannen. Wir sprechen drüber mit Marcel Kunzmann, der ist Autor des Blogs Kuba heute und jetzt bei uns in der Leitung. Wie ist das Ankommen des Öltankers in Kuba aufgenommen worden?
Ja, das wurde natürlich als ein sehr positives Signal gesehen, nach Monaten ohne Lieferung und ohne eine Möglichkeit vor dem normalen Alltag. Das Leben hat sich ja massiv eingeschränkt in den letzten Monaten durch diese Ölblockade. Ab Februar gab es Rationierungsmaßnahmen und natürlich, dass jetzt erstmal wieder eine Lieferung durchgekommen ist, gibt Hoffnung, aber die Leute wissen auch, und so wird es mir auch immer wieder berichtet von meinen Freunden in Havanna und andernorts, dass das erstmal ein bisschen mehr ist als ein Tropfen auf den heißen Stein, das muss man schon sagen. Weil die Lieferung wird wahrscheinlich schon ein paar Wochen anhalten, aber es ist keine Dauerlösung. Sondern nach was sich die Leute wirklich sehen, ist, dass sich die Situation grundsätzlich ändert und eine gewisse Planbarkeit wieder zurückkommt.
Womit kämpfen die Menschen denn gerade so am meisten?
Ja, also ich habe es ja kurz angesprochen, Energiekrise bedeutet im Prinzip alle Bereiche des Lebens sind betroffen. Angefangen von Transport, der da natürlich da niederliegt, bis hin zu Kochgasversorgung, die funktioniert nicht mehr. Das heißt, es wird jetzt sehr viel mit Holzkohle gekocht, auch in normalen Wohnungen, die jetzt nicht unbedingt darauf vorbereitet sind. Das gesellschaftliche Leben ist eingeschränkt, angefangen von Universitäten, die jetzt teilweise auf Homeoffice umgestellt sind, ähnliche Maßnahmen, die man auch schon zur Corona-Pandemie gekannt hat, weil es einfach nicht mehr möglich ist, dass die Leute alle anreisen und auch entsprechend ankommen. Schulen haben eine ähnliche Situation, wobei da die Priorität darauf liegt, dass zumindest der Grundschulbetrieb relativ normal weitergeht. Mhm. Und Gesundheitswesen, ganz großer Punkt. Also da fehlt es momentan an allem. Das war schon vorher in keinem besonders guten Zustand, muss man sagen. Auch durch Jahre der verschärften Sanktionen in den Jahren zuvor. Aber jetzt ist es an einem kritischen Punkt, sodass Operationen verschoben werden müssen und das kann man mittlerweile, muss man glaube ich sagen, kostet das schon Menschenleben.
Wie ist die Stimmung in Richtung USA? Also ist das Anti-Amerikanismus? Gibt es Leute, die sagen, boah, Gott sei Dank, die USA haben einen Tanker durchgelassen? Sagen vielleicht auch einige so, wir wollen das Regime gestürzt haben, auch mit Unterstützung der USA? Kann man das irgendwie zusammenfassen?
Gibt es mehrere Aspekte. Ich glaube, zum einen muss man unterscheiden zwischen der Haltung zur Bevölkerung der USA und der Regierung. Also wenn man in Kuba ist, wird man sehr wenig Feindseligkeiten gegenüber US-Bürgern oder gar keine, weil es gibt kulturelle Bande, die beide Länder verknüpfen und eigentlich ein generell positives Verhältnis auf zivilgesellschaftlicher Ebene. Was Regierung angeht, ist es natürlich eine ganz andere Nummer. Es gibt einen Teil der Bevölkerung, ein Wachsender würde ich auch sagen, der sich so sehr nach einer Lösung sehnt, dass da auch heißt, macht ein Deal irgendwie in welcher Form auch, wenn es entsprechende Opfer der Souveränität des Landes erfordern würde. Mhm. Aber es gibt auch einen großen Teil der Bevölkerung, wo ich sagen würde, die sagen jetzt erst recht. Also wir haben überhaupt keine Lust, uns jetzt hier von den USA entsprechende Bedingungen diktieren zu lassen. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum es in Kuba momentan relativ viel Normalität, sage ich mal, für die Umstände gibt. Ich sage mal, wenn es in Deutschland eine vergleichbare Situation wäre, das wird wahrscheinlich keine zwei Tage so gehen bei uns.
Aber gibt es eine Option, irgendeine Perspektive, außer der mit den USA einen Deal abzuschließen? Also gefühlt haben die ja die komplette Kontrolle und Donald Trump kann entweder den Daumen heben oder senken. Und das war's dann fürs Land oder eben nicht.
Also die kubanische Strategie ist es, bis zu den Midterms durchzuhalten im November, wo Trump dann entsprechend weniger Handlungsfähigkeit hat. Und natürlich durch den Iran-Krieg sind die Umstände auch noch mal so, dass sich die Prioritäten da verschoben haben. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass jetzt dieser Tanker durchgelassen wurde, dass das US-Militär momentan nicht in einer handlungsfähigen Situation ist und entsprechend nicht die Möglichkeit da ist, von den USA her da durchzuziehen, was auch immer sie wollen. Also es gibt entweder Verhandlungslösungen oder eine Art von militärischem Eingreifen. Das sind eigentlich die beiden Szenarien, die jetzt so auf dem Tisch liegen.
Es gibt massive Einschränkungen in Kuba. An normales Leben ist nicht zu denken oder kaum zu denken, auch wenn es teilweise aufrecht gehalten wird. Die Öllieferung, die wird daran kurzfristig was ändern können, aber in einigen Wochen wird es aufgebraucht sein und es bleibt die Frage, wie geht's weiter? Und darüber haben wir gesprochen mit Marcel Kunzmann. Er ist Autor des Blogs Kuba heute, hat viele Kontakte in Kuba. Danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.